Herzlich willkommen, Herr Hartmann. Weshalb wir Sie eingeladen haben, ist schnell erklärt. Sie waren der Leiter eines Teams am Institut für Zeitgeschichte in München, das die wissenschaftliche Edition von Hitlers Pamphlet Mein Kampf erarbeitet hat. Das waren 3 Jahre harter Arbeit, nehme ich an. Jetzt liegt das Buch schwer wie ein Ziegelstein, etwa 1900 Seiten dick in den Buchhandlungen. Waren Sie erleichtert, als Sie auch die letzten Korrekturen in den Satz in die Druckerei gegeben haben? Das war Ende Oktober, Anfang November, nehme ich an.
Es war ein ganz, ganz großer Stein, der mir von der Seele gerollt ist, natürlich, ganz klar.
Wie viele Mitarbeiter hatten Sie dabei im Team?
Wir hatten für ein geisteswissenschaftliches Projekt ungewöhnlich viele Mitarbeiter. Wir hatten zeitweise bis zu 6 Historiker. Wir hatten insgesamt 5 Hilfskräfte, 2 Spezialistinnen. Und wir hatten auch, und da wird vielleicht auch ein bisschen die Größe des Projekts deutlich, wir hatten 67 Praktikantinnen und Praktikanten, die natürlich nur zeitweise gearbeitet haben, aber das war schon für geisteswissenschaftliche Dimensionen eine kleine Großbaustelle.
Sie haben es angedeutet, ungewöhnlich. Historiker sind eigentlich Einzelkämpfer. Haben Sie für sich selber Teamplayer-Qualitäten entdeckt?
Das haben wir, und zwar in einem ganz großen Maße und auch so, wie unser Projekt begonnen hat. Das war vielleicht ein bisschen inszeniert, aber wir waren 3 Tage in den Bergen und es war eine längere Tour, wunderschön, aber auch ein bisschen anstrengend. Und wir sind alle angekommen und wir sind just in time angekommen. Und das sollte auch eine gewisse symbolische Bedeutung haben. Und das ist natürlich auch dieses bekannte Teambuilding. Und anders wäre in dieser kurzen Zeit dieses Projekt nie möglich gewesen.
Aber Chef spielen ist doch ungewöhnlich, oder?
Da muss ich sagen, das war für mich auch eine neue Rolle. Das ist natürlich nicht nur schön, das ist natürlich auch sehr, sehr belastend. Und was also für mich wirklich auch sehr anstrengend war, ich hatte im Grunde genommen eine Doppelfunktion. Ich war einerseits Chef und ich war andererseits Editor. Und ich musste im Grunde genommen diesen beiden Rollen die ganze Zeit genügen. Das war die große Herausforderung.
Sie sind Landeskind.
Ganz genau.
Baden-Württemberger.
Ich bin in Heidelberg geboren und in Tübingen aufgewachsen. Und die Verbindung mit der Region ist natürlich ja vielfältig und die reißt natürlich das ganze Leben nicht ab.
Bei Frauen als Gesprächspartnern wäre die Frage jetzt obsolet. Wenn ich Ihr Äußeres kurz schildern darf, groß, athletisch, rotblonde Haare, randlose Brille. Sie wirken wie der ewige 45-Jährige. Welcher Jahrgang sind Sie?
59.
Also dann geht's schon auf Ende 50 hin. Sie kommen aus einer Arztfamilie, habe ich gelesen. Hat der Vater nicht gesagt, toller Beruf, musst du auch machen?
Also bei uns ist der Arztberuf ganz stark in der Familie. Also genauer gesagt, wir können es, also jetzt wirklich ohne Witz, wir können es zurückführen bis ins 15. Jahrhundert. Ja. Mein Großvater Wilhelm Hartmann aus Mohart, das war noch so ein richtiger alter Landarzt. Und der hat natürlich die Familie, eine große Familie und auch meinen Vater sehr geprägt. Es war dann aber doch so, also dieses Interesse für die Geschichte oder einfach fürs Alte, das ist auch dann doch sehr schnell durchgebrochen, eigentlich schon so ab dem 10. Lebensjahr. Und das sind dann irgendwie so, das ist so ein Faszinosum, man kann das gar nicht erklären. Ja, auch in der Familie wurde es sehr gefördert, muss ich auch wirklich dankbar sagen. Und meine Mutter, die hat auch viel so Ahnenforschung gemacht, was ich eigentlich sehr faszinierend finde, weil diese Auseinandersetzung mit den Ahnen, das, man erkennt sich ja dann doch in vielen Facetten da wieder. Ja, und klar, dann bin ich in Tübingen aufgewachsen, Uhland-Gymnasium, dem ich mit einer Hassliebe verbunden bin, humanistisches Gymnasium, aber man wird dann doch geprägt. Ja klar, und so kommt man dann in die Spur.
Ist aber vielleicht doch ganz praktisch gewesen, dass Sie aus einer Arztfamilie kommen. Ärzte ekeln sich ja vor nix. Und die Kinder vielleicht auch. Wenn man sich mit Hitler, mit dem Vernichtungskrieg, mit dem Holocaust und so weiter beschäftigt, muss man eine relativ dicke Haut haben oder sehr pragmatisch an die Dinge herangehen.
Also da haben Sie völlig recht. Und das ist eine Haltung, glaube ich schon, die ich mir da angewöhnt habe, die eigentlich ganz wichtig ist und mir auch sehr geholfen hat. Also ich erinnere mich noch, wie ich als Kind in den Fachzeitschriften von meinem Vater geblättert hat und wie man dann immer, also kurz erstarrt ist, wenn dann da was weiß ich, ein Kind mit Brandverletzungen und lauter solche Sachen gesehen hat. Man gewinnt dann eine Haltung, die etwas Distanziertes hat und auch haben muss, um damit umzugehen. Und ich bin jetzt ja auch immer wieder gefragt worden, hat sie das nicht geekelt? Und ich habe dann mich oft erinnert, was mein Vater hat tun müssen und vor allem, was mein Großvater hat tun müssen. Ich meine, der hat beide Weltkriege von A bis Z als Militärarzt mitgemacht. Und Das hilft natürlich dann schon sehr, ganz klar.
Lassen Sie uns noch ein bisschen ausführlicher reden über den Weg, der Sie nach München, was Sie nach München gebracht hat. Wir zeichnen diese Sendung hier beim Bayerischen Rundfunk auf. Sie haben in Tübingen, Köln und Freiburg studiert, ursprünglich auf Lehramt. Stimmt es, dass Sie auch Reserveoffizier der Bundeswehr sind oder waren?
Ich bin's. Das ist eine ganz, wie soll ich sagen, so eine ganz wichtige Ergänzung in meinem Leben. Auch so ein zweites Leben, wenn man will. Das hat natürlich was sehr Praktisches. Ich bin Militärhistoriker und da geht es natürlich auch darum, dieses Wissen, was ich da über Jahre erworben habe, auch dorthin zu bringen, wo es meines Erachtens hingehört. Und das ist auch sehr interessant. Die Bundeswehr beginnt es momentan auch zu erkennen. Also ich unterrichte an der Führungsakademie Militärgeschichte und die Militärgeschichte wird da auch immer wichtiger, weil die Bundeswehr merkt, es sind permanent neue Konstellationen, mit denen die konfrontiert werden. Und da ist der Rekurs auf neue Lagen und natürlich damit auch historische Situationen, das wird immer wichtiger.
Die Dissertation ging über Franz Halder, Generalstabschef des Heeres bei Hitler, der die Kriege im Osten bis 1942 geplant hat. Für mich ist Militärgeschichte sowas, wo ehemalige Oberste, Oberstleutnante sich gegenseitig erzählen, wie man den Krieg gewonnen hätte, wenn man auf sie gehört hätte. Oder ist das ein veraltetes Bild?
Ich denke, das ist sehr, sehr veraltet. Ich meine, das ist natürlich eine sehr interessante Frage oder auch sozusagen ein sehr interessanter Reflex, den Sie, sagen wir mal, ja, auch hier reproduzieren. Das zeigt eigentlich die Situation in unserer Jugend. Da waren es halt noch praktisch so ein paar alte Profis, die das so generalstabsmäßig abgehandelt haben. Und es ist an sich an den nachwachsenden Generationen völlig vorbeigegangen. Andererseits, Sie haben es ja auch erwähnt, ich bin 59 geboren und da war der Krieg, dieser gewaltige Krieg, der alles umgewälzt hat, der war da noch in einer Weise präsent, wie man sich das heutzutage überhaupt nicht vorstellen kann. Also unvergessen bleibt mir auch immer wieder, ja, also das war natürlich auch kein Zufall, dass das der Mann von unserer Putzfrau war. Der hatte ein völlig zusammengeflicktes Gesicht. Der hatte beim Rückzug der Heeresgruppe Mitte, hatte der eine Handgranate ins Gesicht bekommen und so sah der dann eben auch aus. Und klar, da war bei mir schon sehr, sehr früh, also mit 6, 7 Jahren, eigentlich permanent diese Frage, was war da eigentlich los? Und ich weiß schon, dass ich da eigentlich auch immer sehr genau zugehört habe. Und das waren natürlich viele ganz chaotische Einzeleindrücke. Und daraus ist natürlich dann auch der Wunsch erwachsen, zu fragen, zu forschen, was war da eigentlich los? Und diese Beschäftigung mit dem Franz Halder, dem Generalstabschef des Deutschen Heeres, also das ist mir dann erst bewusst geworden, das war eine Schlüsselfigur. Das war eigentlich der Mann, der Hitlers Weisungen in der Wehrmacht dann zentral umgesetzt hat, der vor allem dann auch in einer Zeit, wo man noch Entscheidungen treffen konnte, alles entschieden hat. Und das hat mich natürlich dann auch sehr, sehr geprägt und natürlich dann auch die weitere Forschungen vorgezeichnet.
Sie haben sich seit vielen Jahren mit Hitler beschäftigt. Wir haben uns, wenn ich mich richtig erinnere, kennengelernt bei einem Projekt Hitlers Reden, Schriften, Anordnungen. Was ist denn das Spannende an solchen Dingen einer wissenschaftlichen Edition? Das klingt ja doch sehr theoretisch und sehr trocken.
Das klingt natürlich sehr, sehr trocken. In dem Fall, ja, Hitlers Reden, Anordnungen, Schriften 1925 bis 1933, das klingt zunächst sehr, sehr abschreckend. Dahinter steht aber eine zentrale Frage, nämlich wie ist Hitler eigentlich an die Macht gekommen und welche Zeugnisse lassen sich aus seiner Feder da noch rekonstruieren oder finden? Ja. Und es geht praktisch darum, Hitler auf seinem Weg zur Macht zu begleiten. Und das ist natürlich die zentrale Frage. 1925 ist er ein absolutes Nichts und 8 Jahre später ist er Reichskanzler. Und diese Veränderung und sozusagen auch diesen Dialog, den er in dieser Zeit mit seinem Umfeld und vor allem dann auch immer größer mit der deutschen Gesellschaft führt. Wir haben ja diese ganzen aufregenden Wahlkämpfe rekonstruiert, 1930, 1932, wo er dann mit dem Flugzeug Hitler über Deutschland fliegt. Und das war wahnsinnig spannend. Und natürlich ist eine Edition was Nüchternes, aber viele, viele bedeutende Werke haben darauf aufgebaut und das hat auch was sehr, sehr Befriedigendes.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Historiker Dr. Christian Hartmann vom Institut für Zeitgeschichte in München. An einem Film, den viele Hörer wahrscheinlich im Kino gesehen haben, haben Sie auch mitgearbeitet. Der Untergang über Hitlers letzte Wochen im Berliner Bunker in der Reichskanzlei. Ich behaupte, das hätten viele ältere Historiker nicht getan und auf die Anfrage einer Filmproduktion wahrscheinlich gesagt, nö, dafür bin ich mir zu gut. Weshalb haben Sie zugestimmt?
Also zunächst mal habe ich natürlich aus dem Impuls zugestimmt. Ich möchte bei der Gelegenheit auch betonen, es geht da wirklich um nicht viel Geld. Die Gagen sind also minimal. Aber ich habe eigentlich aus zwei Gründen. Zunächst mal habe ich doch die Erfahrung gemacht, dass das Medium Film unsere Gesellschaft ganz, ganz anders erreicht als viele gelehrte Bücher. Und die Geschichtswissenschaft, die ja nun den Begriff Holocaust zum Zentralbegriff einer auch zentralen Forschungsrichtung erklärt hat, die muss sich natürlich schon mal fragen, warum sie das eigentlich getan hat. Da hat der Film was ausgelöst und nicht die Historiker. Ja. Und danach wurden dann die zentralen Werke, die ja schon längst geschrieben waren, wurden dann erst wahrgenommen, also von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich denke, es gibt zwei Arten von Filmen. Filme, die die Geschichte ausbeuten und Filme, die die Geschichte ernst nehmen. Und in dem Fall war das ein ernstzunehmendes Projekt. Und diese Art von Rekonstruktion meines Erachtens unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem, was wir machen. Es geht ja gerade bei Hitler auch darum, den Mann psychologisch zu verstehen, wie er beispielsweise sein unmittelbares Umfeld beherrscht hat, benutzt hat und so weiter. Und warum dieser Mann in einer Situation, wo eigentlich schon alles verloren war, trotzdem alle Fäden in der Hand behalten hat. Und ich denke, da erklärt dieser Film auch einiges. Ich muss sagen, also das waren auch wirklich mit die besten deutschen Schauspieler, die dabei waren. Ein guter Regisseur, ein faszinierendes Umfeld. Für mich war das ein Höhepunkt meiner Laufbahn. Also natürlich bei Gott nicht der Einzige, aber doch eine unvergessliche Erfahrung, natürlich.
Kamen die Schauspieler eigentlich zu Ihnen und haben gefragt, mache ich das eigentlich richtig, wie ich den darstelle?
Ja, natürlich. Also Bruno Ganz hat mir danach auch nochmal extra gedankt und klar, da ist man einfach glücklich.
Ja. Die Performance von Ganz, die ist ja berühmt geworden, die hat ja Maßstäbe gesetzt. Konnte der hin und her springen zwischen Bruno Ganz und der Rolle oder wie war das im Alltag am Set?
Sagen wir mal, am Set ist natürlich dann immer so, da ist natürlich dann auch die Gefahr, dass man dann schnell das Blödeln anfängt. Aber bei Bruno Ganz war das eben nicht so. Und das war auch eine sehr interessante Beobachtung für mich. Also der Mann war wirklich wie gefangen und auch wahnsinnig belastet unter der Rolle. Er war natürlich auch stigmatisiert durch den Schnurrbart, den er in der Zeit getragen hat. Und er hat sich auch immer mehr zu Hitler verwandelt und auch so zu so einem mürrischen Monster, was dann entsprechend auch morgens früh dann zum Dreh kam. Also man hat es gemerkt, er hat sich richtig an der Rolle abgearbeitet. Und das war ein Prozess, das war nicht ein Auftritt am Abend und dann hat er diese Rolle abgestreift, sondern das ging über Wochen.
Sie haben eben von Blödelei gesprochen. Was halten Sie denn von Er ist wieder da?
Ehrlich gesagt, davon halte ich überhaupt nichts. Also man muss, glaube ich, da grundsätzlich unterscheiden, wenn es Hitler-Persiflagen vor 45 gegeben hat, dann haben die einen politischen und gesellschaftlichen Sinn gehabt. Aber was jetzt da inszeniert wird, also ich kann da absolut nichts mit anfangen und ich finde es auch überhaupt nicht lustig, weil die Themen, um die es da geht, die sind sehr, sehr ernst. Und das Problem ist, das Fremde, sei es nun kulturell bedingt oder historisch bedingt, das kann auf uns immer lustig wirken. Aber was ist das für eine Haltung? Das erklärt ja letzten Endes nichts. Also ich glaube, das ist ein Ausdruck einer Gesellschaft, in der der Spaßbürger zunehmend einen Spießbürger ersetzt.
Kann man denn Hitler nicht mit den Mitteln der Satire beikommen? Ich denke da an die berühmte Darstellung von Helmut Qualtinger, Hausmaus zu Hausmaus, Feldmaus zu Feldmaus, wo er aus Mein Kampf live gelesen hat, wo die Leute gekluckst haben vor Lachen. Wäre das nicht legitim?
Das ist sogar sehr legitim. Also Qualtinger habe ich jetzt natürlich auch nochmal gehört und Qualtinger ist genial. Wobei, was er eben auch macht, ist eine Gratwanderung. Man hat das Gefühl, er fühlt sich in diesen Menschen ein. Er überzeichnet natürlich dann auch, aber er erklärt eben auch wirklich etwas. Während, ich habe mal in dieses Buch reingeschaut, er ist wieder da. Also, ich kann da nicht mit.
Und Charlie Chaplin, der große Diktator?
Ja gut, das ist was ganz, ganz anderes. Ich meine, vor allem, wenn Sie mal auch nachlesen, welche Schwierigkeiten dieser Mann gehabt hat, auch mit den amerikanischen Nazis. Das war wirklich, der Mann hat was bewirkt. Der Mann hat auch was entlarvt. Gut, man kann das natürlich auch nachträglich machen. Nur ich glaube, nachträglich wird man der Sache damit nicht gerecht, weil die Sache ja doch einen ziemlichen Ernst hat. Und vor allem, die Sache kann sich meines Erachtens oder könnte sich meines Erachtens auch unter ganz anderen Vorzeichen, die wir nicht kennen, wiederholen. Diese unter diesen Vorzeichen natürlich nicht, die kennen wir, aber andere Vorzeichen, die kennen wir eben nicht.
Historiker, Herr Hartmann, müssen manchmal mit dem Vorurteil leben, Sie könnten keine dünnen Bücher schreiben. Sie haben mit dem Kollegen Johannes Hürter mal ein Buch herausgegeben, die 100 letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Das ist fast ein Bilderbuch. Muss man sich da nicht auch Vorwürfe aus der Kollegenschaft anhören? Ja, der scheut sich ja vor gar nichts. Sie haben diese Scheu, glaube ich, nicht.
Nee, das habe ich nicht. Also für mich ist also Nietzsche ausschlaggebend, die Historie soll dem Leben dienen. Und was mir immer wieder ganz wichtig ist, der Kontakt zu den Lesern oder auch den Kontakt überhaupt zu den Menschen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Auch diese Projekte, die ich gemacht habe, die waren ja dann doch immer wieder in großen Debatten verstrickt. Ja, und das ist auch gut so. Also immer da nur so der Gelehrtenturm, da kenne ich viele. In dem Milieu bin ich aufgewachsen, aber ehrlich gesagt, das fasziniert mich nicht.
Ja, war das auch eine Grundvoraussetzung, auch bei dem Mein Kampf-Projekt, dass man auch am IFZ jemanden brauchte, der nicht nur im Gelehrtenstübchen wunderbare Sachen schreibt, weil man wusste, da kommt am Schluss Echo der Öffentlichkeit, da muss man das Projekt nach außen vertreten. Das kann nicht nur der Institutsdirektor alleine machen, sondern auch der Chef des Teams, in dem Fall Christian Hartmann, der muss mit dabei sein.
Ich kenne die Motive unseres Direktors natürlich nicht, aber ich könnte mir es schon vorstellen. Also gerade diese lange, auch quälende Debatte während der Wehrmachtsausstellung, die hat mich natürlich auch trainiert. Und ich denke, das ist ja auch der Reiz an der Zeitgeschichte. Das Zeitgeschichte ist immer noch ein öffentliches Thema. Auch die Zeit von 45, die wird uns weiterhin begleiten. Das ist sozusagen unser zentraler Orientierungspunkt, im Negativen natürlich. Aber diese Erfahrung bleibt uns und muss uns bleiben. Natürlich ist das ganz wichtig, dass diese öffentliche Debatte, und da darf man sich auch nicht zu fein sein. Und das ist natürlich nicht nur, ja, ist es nicht nur eine schöne Erfahrung, ja. Ganz, ganz klar.
Sie haben Verbrechen der Wehrmacht angesprochen. Das war sozusagen die Reaktion des Instituts auf die Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung, wo man dann die Erkenntnisse, die in dieser Ausstellung dargestellt wurden, noch einmal überprüft hat. Ich will nicht von einem Gegenprojekt reden, aber das war mehr als eine Fingerübung. Vielleicht für Sie das Aufwärmen für das, was jetzt mit Mein Kampf kommt, würden Sie es so sehen?
In gewisser Weise ja, wobei das natürlich der Blick des Historikers oder wenn man so will der biografische Blick ist. Das weiß man natürlich vorher überhaupt nicht. Diese Debatte über die Wehrmacht, das war im Grunde genommen das klassische wissenschaftliche Verfahren, These, Antithese, Synthese. Und da haben wir uns dann ja auch in der zweiten Wehrmachtsausstellung mit dem Hamburger Institut getroffen. Und das hat eigentlich auch wirklich sehr gut und auch sehr harmonisch geendet, was ich auch für einen großen, großen Fortschritt halte. Weil es geht ja auch immer darum, der Öffentlichkeit zu erklären, warum diskutieren die da eigentlich und zu welchen Ergebnissen sind die eigentlich gekommen. Und wir sind dann am Ende zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen, das auch, glaube ich, allgemein akzeptiert wird, was auch wirklich Bestand hat, auch in der Forschung. Da gibt es jetzt ja auch keine großen Debatten mehr und Auseinandersetzungen. Ja klar, und das hat mich natürlich doch sehr geprägt und trainiert.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Dr. Christian Hartmann vom Institut für Zeitgeschichte in München. Er hat 3 Jahre lang die wissenschaftliche Edition von Hitlers Mein Kampf geleitet. Herr Hartmann, Sie gelten auch unter Kollegen, selbst unter Kollegen, als fanatischer Leser. Stimmt das, dass Sie eine gewisse Zeit des Tages einfach nicht ansprechbar sind, weil Sie sind in der Lektüre versenkt?
Das ist völlig richtig. Also mir ist sogar schon gesagt worden, dass ich beim Zähneputzen permanent lese. Wo ich sonst noch lese, sage ich jetzt nicht. Aber ich habe praktisch immer ein Buch dabei. Ja. Schon richtig.
Aber das ist Disziplin, nehme ich an?
Es ist Disziplin, aber auch Neugier. Mhm. Und natürlich auch der Wunsch, beweglich zu bleiben. Ich denke, das sind auch Erfahrungen, die viele machen, also dass man auch permanent zu viel Bücher einkauft, ja, die dann überall rumliegen, ja, und die man eigentlich alle lesen müsste. Hm. Ich denke, auch in so einer Welt bin ich aufgewachsen und ja klar, das begleitet mich auch sehr, sehr stark.
Sind das dann Fachbücher oder lesen Sie auch Entspannendes?
Nein, also sehr viel auch Belletristik.
Hm. Was lesen Sie?
Oh Gott, da müsste ich jetzt mal Augenblick mal. Ist es Folgendes? Ich höre auch inzwischen sehr, sehr viel, weil wir sind ja alle irgendwie permanent unter Stress und es gibt zu Hause auch immer ein bisschen was zu tun. Und ich höre sehr, sehr viel und ich höre dann auch manchmal Sachen. Also was ich momentan mal wieder höre, ist von Anna Segers, das Siebte Kreuz. Absolut umwerfend. Was ich dann auch gehört habe, ist Thomas Mann, das Gesetz, relativ unbekannt. Dann habe ich jetzt gerade noch was gelesen, Uhlengymnasium, es ging um Tübingen, wahnsinnig gut. Was ich jetzt auch fachlich gerade lese, ist der neue Pyter, umwerfend. Ich meine, diese fachliche, das läuft sowieso die ganze Zeit nebenher. Was ich aber doch sehr wichtig finde, ist eben auch die Auseinandersetzung mit der Kunst und auch die Auseinandersetzung mit Sprache, weil wir im Grunde genommen nichts anderes machen und weil es ja letzten Endes auch immer um die Erklärung von menschlichem Verhalten geht. Und da muss ich sagen, dass da die großen Schriftsteller oft die sehr viel besseren Worte und Erklärungen finden. Und deswegen ist sozusagen dieses permanente Pulsnehmen an Literatur, das ist eigentlich nie abgerissen. Und das ist mir auch ganz wichtig.
Sie haben Frau und Kinder, soviel ich weiß. Da ist Christian Hartmann vielleicht auch mal gefordert. Die kommen auch mal und sagen, Papa, jetzt hör mal auf zu lesen, oder?
Ja. Ich meine, die Mädels sind aus dem Haus, aber es ist so, inzwischen reisen wir denen hinterher, sogar bis nach Kenia, was sehr, sehr spannend war. Die eine studiert Forstwirtschaft, die andere ökologische Landwirtschaft. Die eine macht jetzt ein Jahr in Afrika so ein Aufforstungsprogramm mit und da sind wir runtergefahren und das war natürlich eine faszinierende Welt. Und da muss ich sagen, inzwischen ist es so, dass ich eigentlich durch die Kinder sehr, sehr bereichert werde und unendlich viel lerne. Also das ist, hätte ich eigentlich nie gedacht, vielleicht auch so eine kleine Mutmacher an junge Eltern, die kein Land sehen. Das war bei mir natürlich nicht anders, aber die Zeit, die man Kindern widmet, die kriegt man auch zurück. Also das ist meine Erfahrung und das ist momentan eigentlich eine sehr beglückende Erfahrung.
Und in den letzten Monaten dieses Projekts, gab es da noch eine Phase, in der man entspannen konnte oder gab es tatsächlich 14 bis 16 Stunden am Tag nichts anderes als Fußnoten korrigieren?
Also zum Schluss war es einfach nur noch hart. Zum Schluss war es nur noch hart und das hatte auch nichts Lustiges oder Entspannendes mehr. Das war eigentlich nur noch, also wie man so schön sagt, Maloche. Und zwar Tag und Nacht.
Und Sport? Ich weiß, dass Sie eigentlich auch als der Fitness-Guru des Instituts gelten. Oder haben Sie auch schon noch zugenommen bei der ganzen Sache?
Ich habe zugenommen, aber also Sport, das ist das Einzige, was da noch ist. Also so, ich versuche jeden Tag eine Stunde, das geht meistens nicht, aber so mal fünfmal die Woche. Das ist das so, dass man da eine Stunde irgendwas macht, schwimmt, läuft, Fitness im Studio oder irgend sowas. Auch viel radelt, das sind auch immer wieder die Zeit, wo man die Dinge eigentlich verarbeitet. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, so eine Ruhezeit.
Also wenn man viel sitzt und liest, dann ist es auch nicht gut für das Kreuz, den Körper, das Skelett. Am Institut hocken Sie, glaube ich, auf einem Gesundheitsball. Man muss sehen, wenn man sich so abarbeitet und muss gucken, dass man einigermaßen bei der Sache bleibt.
Man arbeitet sich ab, ja. Also und man verbiegt sich auch sozusagen unter dem Last der Forschung und des Gewichtes auch dieser Themen natürlich. Auch die einen auch psychisch, also gerade diese Kriegsverbrechen, einen auch prägen und auch nicht mehr verlassen, natürlich.
Sie haben jetzt dann auch noch mal Mein Kampf von vorne bis hinten lesen müssen. Ist das Werk eigentlich unlesbar? Das wird ja oft behauptet.
Na, lesen kann man es schon, aber es ist auf jeden Fall kein Spaß. Um es mal sagen wir mal, der Sache vorsichtig anzunähern, hier schreibt absolut kein Profi. Ich meine, das ist ein Autodidakt, der sich so eine Pose anmaßt. Und das ist natürlich also absolut in die Hosen gegangen. Und dazwischen, man darf das nicht unterschätzen, sind auch immer wieder scharfe einzelne Beobachtungen, sind auch einzelne Passagen, die doch, sagen wir mal, eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, also die einen fesseln können. Und zwar vor allem dann, wenn Hitler von sich selber spricht. Also die Zeit in Wien oder die Zeit im Ersten Weltkrieg. Also oder auch da in München, als dann die NSDAP da so beginnt, groß zu werden. Das liest sich noch vergleichsweise gut, wenn es dann ins Theoretische geht. Also dann wird es ganz öde. Und vor allem dann merkt man auch, also wie unoriginell eigentlich dieser Mensch ist und wie wenig er eigentlich auch kann.
Das war das eigentlich Problem dieses Editionsprojekts, herauszufinden, wo hat er das denn her?
Das war eine Grundfrage und da sind wir nicht die Ersten. Aber was natürlich bei uns schon sehr interessant war, dass wir wirklich, sagen wir mal, dieses Buch Zeile für Zeile durchgegangen sind und dann mal wirklich auch alles abgetastet haben. Und da haben wir doch noch eine ganze Menge gefunden. Also das ist hochinteressant. Also das ist im Grunde genommen so ein bisschen, ich meine, das ist ja auch ein Zeitgenosse, Alfred Döblin, Berlin-Alexanderplatz, das ist natürlich so eine Collage aus diesem ganzen Erlesen, also nicht in diesem Sinne.
Nee, nicht in, ist keine Auslese.
Es ist keine Auslese.
Sondern sozusagen, was er auch verstanden hat oder meinte, verstanden zu haben.
Aus diesem Abfall, den er da halt so aufgesammelt hat in seinen Wiener und Münchner Jahren.
Ja. Es ist auch viel Selbststilisierung. Man darf ihm ja nicht glauben, was er da in seiner Biografie über sich selber schreibt, sondern er biegt sie sich zurecht.
Das ist natürlich die zentrale Frage, das ist der zentrale Punkt. Dieses Buch, und ich glaube, das ist sozusagen auch die entscheidende Erklärung, das ist ein Selbstfindungsprozess. Der Mann steht wirklich vor dem Nichts, hat nichts gelernt, er hat die Schule abgebrochen, der Putsch ist fehlgeschlagen, die Partei ist verboten und er hat eigentlich überhaupt nichts. Und ich meine, das muss man ihm immerhin lassen. Er erfindet dann in dieser Situation alles neu. Er erfindet seine Biografie neu, er erfindet sein Umfeld neu, er malt sich da eine Partei zurecht, wie er sie gerne hätte. Er träumt vom künftigen völkischen Staat, von der Herrschaft über die Welt. Alles Phantasmagorien, aber, und das ist halt das Schlimme, er setzt es dann eben auch um.
Das unterscheidet dieses Buch von vielen Pamphleten, anderen Pamphleten aus dieser Zeit?
Ich meine, das ist eine Gesellschaft, die ist politisch hoch erregt. Und das ist ja auch überhaupt typisch für die Deutschen. Die Deutschen produzieren ja, also damals zumindest, die produzieren ja unendlich viele Traktate. Und da gibt es ja auch kleine und kleinste Parteien, die heute völlig vergessen sind. Also was weiß ich, die sind dann christlich-antisemitisch und bayerisch und die anderen sind dann christlich-antisemitisch und völkisch und jeder definiert sich anders und alle schreiben irgendwelche Traktate. Und wir haben im Institut eine riesige Druckschriftensammlung. Und da kriegt man mal eine Vorstellung, also sagen wir mal, wie erregt und auch wie mitteilungsbedürftig die Menschen damals waren und wie sehr sie auch versucht haben, Antworten zu finden auf die vielen Fragen, die ihnen die Gegenwart gestellt haben. Ich meine, das war ja auch alles sehr, sehr bedrückend. Weltkrieg, 2 Millionen Gefallene und so weiter. Und da ist Hitler natürlich einer von vielen, aber er ist eben derjenige, der diese Sache nicht nur entwirft, sondern der sie dann auch wirklich zu einem hohen Maße umsetzt.
Wenn ich Sie dann richtig verstehe, dann ist diese Arbeit im alten rankischen Sinne ein Ad fontes gewesen. An die Quellen geht man, geht in die Archive, in den Keller des Instituts oder die Bayerische Staatsbibliothek und guckt danach. Einen Teil davon kannte man, einen Teil haben Sie noch dazugefunden?
Ja. Also das war für uns auch eine sehr faszinierende Erfahrung eigentlich. Ich meine, die Hitlerforschung oder Forschung über die Nationalsozialismus sind ja Berge oder Gebirge eigentlich. Man ist dann im ersten Moment dann schon auch sehr beeindruckt, eingeschüchtert. Ich würde schon sagen, dass wir etwa bei 20-25% der Fußnoten neue Quellen konsultiert haben. Und auch sonst, also wirklich auch, sagen wir mal, Verbindungen hergestellt haben, die man so noch nicht kannte. Das ist also auch wirklich nicht nur ein Editionsprojekt, sondern das war auch ein Forschungsprojekt. Ja. Beispielsweise die Geschichte der DAP, NSDAP, der frühen NSDAP ist noch ungeschrieben und das ist eigentlich Grundlagenforschung, was wir da gemacht haben.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Historiker Christian Hartmann vom Institut für Zeitgeschichte. Er war Teamleiter bei dem wissenschaftlichen Projekt zu Mein Kampf. Unlesbar, haben wir eben gesagt, war Mein Kampf nicht. Ist es dann ungelesen geblieben? Die andere große Frage, die die Wissenschaft seit langem beschäftigt, bei 12,5 Millionen Exemplaren Auflage, glaubt man das nicht, aber die Deutschen haben es lange behauptet. Wir haben es nicht gelesen, es stand im Regal, wir haben es geschenkt bekommen, aber nicht gelesen. Was weiß man denn darüber heute mehr?
Ich meine, die Frage, ob Mein Kampf gelesen wurde oder nicht, ich meine, darüber streiten sich bis heute die Gelehrten. Zunächst mal ist natürlich dieser Reflex nach 45, das haben wir nicht gelesen, das ist natürlich auch ein Reflex auf diese massiven Versuche der NSDAP, dieses Buch einfach unters Volk zu bringen, also förmlich in die Gesellschaft reinzudrücken. Es gab natürlich am Anfang oder seit Anfang an, seit 1925 zunächst Zehntausende, dann auch Hunderttausende von Menschen, die dieses Buch selber gekauft haben, die sich dafür interessiert haben, die es auch ausgeliehen haben. Inzwischen haben wir Zahlen von 2 sozialstatistischen Untersuchungen der US Army nach 45 und richtig gelesen haben es 7 oder 9%. Etwa 20% haben es teilweise gelesen, also inklusive dieser 7 oder 9%. Also da kann man jetzt sich streiten, ist das Glas halb voll oder halb leer. Ich meine, es sind 12,4 Millionen Exemplare verkauft oder verschenkt worden. Das sind natürlich riesige Zahlen. Ich würde aber trotzdem sagen, das Buch ist nicht in dem Maße rezipiert worden, wie sich es eigentlich die Nazis gewünscht hätten. Das muss man schon sagen. Der andere Punkt ist, es haben mehr Menschen gelesen, als man nach 45 behauptet hat. Und vor allem, das war natürlich auch noch so ein ganz, ganz anderes Umfeld. Also Antisemitismus war ganz anders anschlussfähig. Nationalismus, auch bestimmte Themen, Weltkrieg. Und das war natürlich auch ein Milieu, was es heute oder auch nach 45 dann in dem Sinne nicht mehr gegeben hat.
Wäre es dann übertrieben zu sagen, die Leute haben es gar nicht als Programm Hitlers verstehen können oder mussten es nicht so verstehen?
Ich meine, das ist natürlich jetzt sehr interessant. Aus der Rückschau wird vielen sehr viel klar. Es waren ja nicht nur den Deutschen, denen nichts aufgegangen ist. Also interessant ist beispielsweise, Sinowjew vom sowjetischen Zentralkomitee hat sogar übersetzt. Stalin sollte sogar gelesen haben, Anstreichungen gemacht haben. Trotzdem hat er dann 1939 den Nicht-Angriffspakt mit Hitler geschlossen. Also man muss dieses Buch auch sozusagen in seinem Umfeld, in seiner Zeit verstehen. Die waren damals ganz anders gewalttätig, die waren auch ganz anders nationalistisch. Antisemitismus war kein so ein No-Go-Area wie heutzutage. Und da ist es nicht so aufgefallen. Aber, und das ist eben das Entscheidende, für Hitler war ja praktisch diese Haftzeit in Landsberg, das war so eine Bildungszeit. Und das hat er auch nicht nur so gesagt, sondern das hat er wirklich im wahrsten Sinne des Wortes todernst genommen. Und das wissen wir natürlich inzwischen, dass dieses Buch, es ist keine Blaupause, ja, aber es ist doch eine sehr relativ genaue Skizze dessen, was er dann tun will.
Ja, wenn man das dann so liest und zieht einen Strich drunter, sagt man dann nicht doch, ach, was ist das für ein krudes Zeug, was der da geschrieben hat. Mir ging es so, ich habe das mal im Studium durchgeackert, das ist lange her, dass man dann erstaunt war, wie wenig er verstanden hat von dem, was er gelesen hat. Ist das so?
Das ist so. Also sagen wir mal, was dann am Ende bleibt, ist die Scham. Also dass ein solches Volk, eine solche Gesellschaft auf so etwas reingefallen ist. Und Hitler war sich ja auch dessen selber bewusst. Also das ist ja sehr interessant. Er schreibt ja im Vorwort, und das ist eigentlich so eine ganz gute Passage vom Zauber des gesprochenen Wortes, und gibt dann selber zu, naja gut, also das sozusagen gedruckt kann das die Sache nicht so nachvollziehen. Und Wolfram Püther hat jetzt auch darauf hingewiesen, also Hitler ist auch sehr viel Inszenierung, Hitler ist auch sehr viel Gefühl, Performance, und davon hat der Mann auch in einem großen Maße gelebt. Es ist natürlich auch sehr viel Aktion, das ist natürlich auch damals ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Interaktion,
ja, mit dem Publikum, natürlich. Und das alles fehlt natürlich in dem Buch, und plötzlich merkt man eigentlich, wie dürftig das alles ist. Und natürlich, also das müssen wir Deutsche uns immer sagen lassen. Also das ist im Grunde genommen ein Denkmal unserer Schande, um es mal so auf den Punkt zu bringen.
Wenn man dann so sein Tagwerk vollbracht hat, man hat kleine Essays zu dem und dem geschrieben, muss man sich dann physisch wie im übertragenen Sinn die Hände waschen? Oder wie ist es Ihnen ergangen?
Naja gut, da kommt dann der Sport. Also das ist die Regenerationsphase, und das ist auch so eine Säuberungsphase, ganz natürlich. Oder auch, dass man eben auch mal was liest, was ganz anderes. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Mhm. Also es gibt ja auch Wissenschaftler, die da so völlig drin aufgehen in dieser ganz bizarren völkischen Ideologien und das dann auch alles da so rekonstruieren. Aber das ist nicht mein Ding. Also für mich war auch sozusagen auch der eigentliche Antrieb bei der Kommentierung immer die Widerlegung von Hitler oder die Frage, wie verhält sich es jetzt eigentlich in Wirklichkeit? Ich meine, ab und zu, klar, müssen wir auch sagen, da hat er recht, aber immer wieder zu sagen, okay, was meint er da eigentlich und worum ging es da eigentlich? Wie hat sich es in Wirklichkeit verhalten?
Und wenn er Quatsch geschrieben hat, dann hat es Spaß gemacht, ihm das nachweisen zu können?
Das ist im Grunde genommen immer so ein kleiner Schlachtplan, den wir da entwickelt haben. Also da kommt jetzt das Militärische mit rein. Natürlich, die Frage ist immer, wie können wir ihn aufs Kreuz legen? Mit welchen Methoden? So, so oder so? Und dann muss man natürlich in so einer Fußnote, das sind ja so kleine Miniaturen, da hat man auch nicht so viel Platz, die richtigen Quellen, die richtigen Ansätze, und dann geht's gleich los ins Zentrum.
Die Hände in Unschuld gewaschen hat sich bei der ganzen Sache irgendwann die bayerische Staatsregierung. Ursprünglich, als es losging vor 3 Jahren, gab es eine Zusage über 500.000 Euro Fördermittel. Dann wurde das zurückgezogen. Das war, glaube ich, nicht Ihr schönster Tag in den 3 Jahren. An dem Tag, an dem das bekannt wurde, Herr Seehofer hat es, glaube ich, höchst selbst bekannt gemacht, dass er das nicht verantworten könne, für ein solches Projekt öffentliche Fördermittel bereitzustellen. War es eigentlich kurz vor dem Abbruch damals dann, oder haben Sie sich gedacht, jetzt erst recht?
Das hat uns, wie es immer so schön heißt, wirklich richtig kalt erwischt. Und ich war einen Tag vor der Reise nach Yad Vashem, also zum Zentrum der Erforschung des Holocaust in Jerusalem. Und ich wollte den Leuten dort erklären, was wir machen. Und die haben natürlich ganz klar eine gewisse Skepsis oder viele, viele Fragen. Und in der Situation hat mich dann auch noch diese Botschaft erreicht. Und das war natürlich, doch ein gewisser Tiefschlag, muss ich ganz klar sagen. Aber das ist immer bei solchen Projekten natürlich nicht so dramatisch wie in dem, aber das sind lange, schwierige, zum Teil auch gefahrvolle Wege. Und da muss man dann einfach weiterlaufen.
Am Sinn der Sache an und für sich gab es keine Zweifel?
Nee, also das war mir eigentlich relativ klar und mir war auch relativ bald klar, wie die Edition auszusehen hat. Also wie man damit eigentlich am besten umgeht. Das ist dann einfach eine gewisse Erfahrung, die man damit hat. Aber nee, also da muss man dann einfach dranbleiben.
Es ist eine sehr schwere Sache geworden, man kann es aber nicht kurz machen. Also wenn man an dem Thema aufklärerisch arbeiten will, dann kann man nicht 500 Seiten produzieren, dann müssen es 1900 sein, oder?
Das ist natürlich ein gewisses Problem. Ja. Mein Kampf ist ja schon per se ein Wälzer mit knapp
780
Seiten. Genau. Das ist eine Schwarte und genau das wollte ja auch Hitler. Und genau deswegen ist ja auch das Buch so schwierig zu lesen, so schwer verständlich. Also auch das chaotische Struktur, Redundanz und so weiter. Und jetzt kommen wir noch dazu und verdoppeln das praktisch. Andererseits ist, glaube ich, eine wirkliche Auseinandersetzung mit diesem Buch anders gar nicht möglich. Natürlich gibt es schon genügend kluge Bücher über Hitlers Ideologie und so weiter, aber wir sind Zeile für Zeile und Satz für Satz durchgegangen, haben wirklich alles abgetastet, was in irgendeiner Weise kommentierungswürdig ist, was interessant ist, was einer Entgegnung bedarf. Und natürlich kommt dann sowas raus. Ich meine, bei so einer Arbeit muss man sich natürlich auch immer wieder mit so Bildern helfen. Und ein Bild für mich waren diese dunklen Bunkeranlagen am Obersalzberg, die wir ja auch erschlossen haben. Und so sehe ich es in dem Fall auch, nur dass dieser Bunker viel, viel größer ist als der am Obersalzberg. Und wir bringen da Licht rein, wir erklären das, da sind jetzt überall Tafeln, wir machen diese ganze Sache begehbar, die Leute können, wenn man so will, diesen Bunker jetzt gefahrlos begehen. Davor war das so eine dunkle, unheimliche Sache. Keiner wusste, was da ist. Und sofort haben natürlich dann auch die Legenden und die Mythen gewuchert. Und wir bringen da jetzt Licht rein und dann ist auch Schluss.
Die Tafeln sind die Fußnoten beziehungsweise die Mini-Essays.
Die Mini-Essays, genau.
Ganz wie viele gibt es davon?
Über 3700. Also das sind natürlich teilweise auch kürzere, aber es sind teilweise auch sehr, sehr lange. Wie schon gesagt, das sind so richtige Miniaturen oder Essays und die müssen auch sitzen. Also da ist nicht nur so, was weiß ich, zur Inflation, bla bla bla, sondern sie sind passgenau auf diese Stelle. Worum geht's da eigentlich und wovon spricht Hitler eigentlich? Und wir nehmen ihn ernst und wir gehen wirklich darauf ein, was er gesagt hat.
Es fragen sich ja viele Historiker seit Jahrzehnten und vielleicht auch die Öffentlichkeit, war der Mann jetzt im Endeffekt ein starker Diktator oder ein schwacher Diktator?
Ja. Naja gut, Hans Mommsen ist ja gerade gestorben und das wäre jetzt auch vielleicht ein bisschen unfair, jetzt da praktisch gleich einer seiner Grundthesen so zu widersprechen. Aber ich muss schon sagen, also nach dieser Arbeit, nach dieser nochmal erneuten Lektüre, also sehr, sehr intensiven Lektüre, natürlich war das ein wahnsinnig starker Diktator. Da hat man auch schon früher darauf hingewiesen, dieser Mann ist ja vieles. Der Mann ist Parteiführer, der Mann ist in seinem Maßstab Ideologe, der Mann ist revolutionär, der Mann ist dann sozusagen der Führer oder so inszeniert er sich als Führer des deutschen Volkes, dann ist er auch noch Stratege bis zum letzten Tag. Also er übernimmt Rollen, die sag mal in anderen historischen Prozessen von unterschiedlichen Leuten übernommen wird. Und das ist alles ein und dieselbe Person. Und das ist natürlich schon auch erklärt diese Wirkungen, die er hat. Und ich muss schon sagen, also wenn man dann wirklich mal, und das haben wir ja auch gemacht. Wir haben auch in die damalige Zukunft geblickt bei der Kommentierung und geschaut, okay, was wird dann eigentlich aus diesen ganzen Versprechungen, Prognosen, Utopien? Die werden nicht alle erfüllt. Und natürlich ist das jetzt auch sozusagen kein ganz genauer Masterplan. Aber der Mann hat von dem, was er sich vorgenommen hat, erschreckend viel, viel zu viel umgesetzt.
Jetzt ist das Projekt fertig, die Medien haben darüber berichtet, Sie waren auf den Titelblättern von Zeitschriften auch schon vorher. Ist es nicht ein komisches Gefühl, wenn in Anführungszeichen man berühmt wird oder zumindest von den Nachbarn angesprochen wird, die einen vielleicht vorher gar nicht gekannt haben, die nicht gewusst haben, was sie machen?
Es ist ein komisches Gefühl, ja. Ich meine, als Historiker ist man eigentlich nicht ausgebildet für das, was ich momentan gerade tue. Wie schon gesagt, mein Grundsatz war immer,
die Historie soll dem Leben dienen, das ist ganz klar. Aber ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen erschrocken über diesen Medienhype, den dieses Buch oder dieses Projekt jetzt auslöst. Ich denke und hoffe, dass das auch vorbeigehen wird. Also andererseits ist es natürlich auch schön, und zwar nicht wegen mir, sondern wegen der Sache.
Ja.
Wir haben wirklich hart gearbeitet in dem größeren Team, und dass wir so eine Resonanz haben, das ist nicht selbstverständlich, aber das ist gut, und das spricht auch übrigens für unsere Gesellschaft, die sowas noch ernst nimmt und die an sowas interessiert ist.
Aber man muss quasi auch damit leben, Themen bekommen ihre Eigendynamik, ihren eigenen Drive. Wenn man solche Themen bearbeitet, die von öffentlichem Interesse sind, die man nur noch in einem gewissen Maße kontrollieren kann, wo man versuchen kann zu steuern, aber wo man der Öffentlichkeit, die wir inzwischen haben in Deutschland, wo man ihr bis zu einem gewissen Grad ausgeliefert ist, nicht mehr Herr der Dinge ist.
Das ist richtig, das ist richtig. Und man muss natürlich da auch aufpassen, dass die Dinge auch nicht sozusagen einen falschen Zungenschlag bekommen oder so. Also es gab auch immer wieder Versuche, mich sozusagen mit meinem Kampf abzubilden, dass ich dann da so dastehe und so. Und also sowas mache ich zum Beispiel überhaupt nicht. Vor allem auch ganz wichtig, diese wissenschaftlichen Mechanismen, nach denen wir arbeiten, die dürfen natürlich auch nicht beiseite geschoben werden. Und ich meine, da waren auch schon Kollegen da, die wollten das dann irgendwie so fürs jüngere Publikum da so moderieren, und da ist natürlich auch ein bisschen was in die Hose gegangen, und da muss man auch aufpassen. Also das ist auch irgendwie so mit Mini-Information oder mit Witzfigur oder so. Also das sind so Formate, da mache ich dann auch nicht mit.
Und wenn jetzt der Chef käme, der Institutsdirektor, und sagen würde, Sie haben jetzt 3 Jahre hart gearbeitet, suchen Sie sich doch mal ein Thema aus, was wäre dann das nächste Wunschthema?
Das nächste Wunschthema wäre eigentlich was ganz anderes, das wäre Counterinsurgency. Das ist diese Aufstandsbekämpfung, was die Amerikaner jetzt gemacht haben oder entwickelt haben, Irakkrieg, Afghanistankrieg, und das sozusagen in einer größeren historischen Perspektive mal auszuloten, was da eigentlich schon vorher da war. Ich muss aber auch mal sagen, also es gibt auch immer, Sie haben es ja angesprochen, Reserveoffiziere, die mal in den Auslandseinsatz gehen als Kriegstagebuchführer oder Einsatztagebuch, wie es jetzt heißt. Ich finde auch mal so ein Schnitt, das wäre jetzt mal nicht schlecht für mich.
Und wann machen Sie mal was Schönes, oder gibt's das nicht in dem Fach?
In dem Fach, na gut. Ich denke, wenn Sie da auf bestimmte Themen mal programmiert sind, ich könnte jetzt in die Geschichte der Bundesrepublik gehen, das ist ganz klar, aber da müsste ich mich erst sehr lange einarbeiten. Das ist natürlich auch sozusagen, wenn Sie so wollen, Fluch und Segen. Diese Themen sind gefragt, diese Themen sind wichtig, aber diese Themen sind natürlich nicht schön. Das ist aber so, wie wenn Sie eben über Krebs forschen. Das ist wichtig und das ist auch gut, aber es ist von der Sache her nicht schön. Aber so ist unsere Welt.
Sie machen mir den Eindruck, als könnten Sie damit ganz gut umgehen, Herr Hartmann.
Ich hoffe, das ist das väterliche Erbe, also das ärztliche Erbe.
Der Historiker Christian Hartmann war heute zu Gast in SWR 2 Zeitgenossen. Er hat am Münchner Institut für Zeitgeschichte das Projekt zur wissenschaftlich kommentierten Ausgabe von Adolf Hitlers Mein Kampf geleitet. Das Buch ist seit Anfang Januar im Handel. In der Wissenschaft und in der Öffentlichkeit macht es Furore. Herr Hartmann, ich bedanke mich sehr für Ihre Geduld bei den Fragen und für Ihre offenen Antworten auch.
Herr Volk, auch Ihnen ganz herzlichen Dank.